Wir feiern heute das Fest des heiligen Erzengel Michael. Und da hören wir zunächst an die Worte der heiligen Lesung aus der geheimen Offenbarung. In jenen Tagen offenbarte Gott, was bald geschehen sollte. Er offenbarte es durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, der Zeugnis gab vom Worte Gottes und von Jesus Christus und der alles bezeugte, was er gesehen hat. Selig, wer die Worte dieser Weissagung liest und hört und wer beobachtet, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade und Friede werde euch zuteil von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten der Erdenkönige. Er hat uns geliebt und reingewaschen von unseren Sünden mit seinem Blute. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit traten die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Wer klein wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, das heißt, es zur Sünde verführt, dem wäre besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er damit in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Ärgernisse. Ärgernisse müssen zwar kommen, aber wehe dem Menschen, durch den Ärgernis kommt. Wenn dir deine Hand oder dein Fuß zum Ärgernis wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du verstümmelt oder lahm in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen werdest. Und wenn dir dein Auge zum Ärgernis wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du mit einem Auge in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Augen in das höllische Feuer geworfen werdest. Habet Acht, dass ihr keines von diesen Kleinen gering schätzt, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen immerfort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, mit diesen drastischen Worten gerade eben hat Jesus versucht uns zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir die Gelegenheit zur Sünde meiden. Wenn uns irgendetwas zur Gelegenheit gereicht, zur Sünde, etwas, was sich vermeiden lässt, dann sollen wir diese Gelegenheit meiden. Und mit diesen Worten Jesu heute, dass man seine Hand abschlagen soll oder sein Auge ausreißen soll, will er eben in aller Deutlichkeit sagen, dass wir alles beiseite legen sollen, was uns irgendwie zur Sünde gereicht, um dadurch die Gelegenheit zur Sünde schon auszuschließen und zu meiden, wenn wir wissen, dass wir oft in diesen Gelegenheiten fallen und sündigen. Heute feiern wir, wie gesagt, das Fest des heiligen Erzengel Michael. Michael heißt ja, wer ist wie Gott. Und das war praktisch der Name, er ist ja der Anführer der Engel. Und er stand, wie wir gleich hören werden, auch im Kampf als Anführer des Heeres Gottes gegen Satan. Satan, der gesagt hat, ich werde nicht dienen, ich will nicht dienen. Und als Gegensatz dazu ist der heilige Michael, der sagt, wer ist wie Gott? Gott ist der Höchste, Gott ist der Heilige, dem wir dienen sollen. Und Jesus sagt, habt Acht, dass ihr keines von diesen Kleinen, von diesen Kindern geringschätzt, denn ihre Engel sehen immerfort, schauen immerfort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist. Und mit diesen Worten sind wir daran erinnert, dass die Engel, der heilige Erzengel Michael, das ganze himmlische Heer immer vor den Augen Gottes steht, im Angesicht Gottes stehen darf. Und auch unsere Schutzengel, die Engel, die für unseren Schutz abgestellt sind, auch immer vor Gottes Angesicht stehen. Und wie schön ist es, dass wir einen Engel, einen so großen Geist als Begleitung bekommen haben, der gleichzeitig immer auch direkt vor Gott steht. Und wenn wir die Worte Satans hören, ich werde nicht dienen, dann denken wir daran, dass wir Gott dienen dürfen, dass wir auf der Seite dieses himmlischen Heeres unter der Leitung des heiligen Erzengel Michael, dass wir auf dieser Seite stehen dürfen, dass wir Gott dienen dürfen, dass das eigentlich keine Last ist, sondern eine Ehre. Der Priester im Besonderen, der im besonderen Dienst Christi steht und für sein Reich arbeitet, aber auch wir alle, die wir alle Arbeiter sind im Weinberg Jesu Christi und wir alle, die wir zu seiner Ehre arbeiten dürfen, seine Ehre verkünden dürfen und verbreiten dürfen und ihm als Diener unser Leben leben dürfen. Wir haben heute in der Lesung aus der Offenbarung gehört, und später heißt es da an einer Stelle, am Himmel erschien ein großes Zeichen. Wir kennen diese Stelle von den Marienfesten. Eine Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupte. Und deswegen wird sie ja auch in der Form oft dargestellt. Noch ein anderes Zeichen erschien am Himmel, schreibt der heilige Johannes. Ein großer, feuriger Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und 7 Kronen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und warf sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, die gebären sollte, um ihr Kind gleich nach der Geburt zu verschlingen. Also wir sehen, wie bedrohlich der Drache hier auftritt, das Böse hier auftritt, der Teufel auftritt. Und dann heißt es weiter, da erhob sich ein großer Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie vermochten nicht standzuhalten und ihr Platz im Himmel ging verloren. So wurde der große Drache gestürzt, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel gestürzt. Doch wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch mit gewaltigem Grimm hinabgestiegen. Er weiß, wie kurz seine Frist ist. Wir sehen also, mit wem wir hier zu kämpfen haben, wie der heilige Apostel Paulus auch einmal schreibt, wir kämpfen gegen übernatürliche Mächte, gegen die Mächte der Finsternis. Das ist immer wieder schön oder beeindruckend zu bedenken. Darf uns aber auch keine Angst einjagen, denn wir wissen, der heilige Erzengel Michael und sein Heer kämpfen auf unserer Seite und sie haben den Drachen besiegt. Und auch Jesus hat Satan besiegt, wie wir wissen, als Satan ihn versucht hat zu versuchen in der Wüste, hat Jesus ihn besiegt und dann natürlich am Kreuz hat er ihn besiegt. Und so dürfen wir mit Gewissheit, mit Siegesgewissheit kämpfen, nicht vertrauen auf unsere eigene Kraft, natürlich aber auf das Wissen, dass Jesus auf unserer Seite steht, dass das ganze himmlische Heer, heiliger Erzengel Michael, wie wir gerade so schön gehört haben, auf unserer Seite steht und wir mit ihnen kämpfen dürfen oder sie mit uns und für uns auch kämpfen. Heiliger Erzengel Michael ist auch der Helfer der Sterbenden, weil ja in dem Moment, wo wir dann hinübergehen in das ewige Leben, dass wir da in diesem Moment ja besonders auch angegriffen werden. Und so ist der heilige Erzengel Michael auch von Gott bestimmt, die Seelen der Christen aufzunehmen und vor Gottes Richterstuhl zu führen. Und deswegen wird er auch oft da abgebildet mit einem flammenden Schwert und einer Waage in der Hand und den Teufel zu seinen Füßen. Der heilige Erzengel Michael ist auch ein besonderer oder der besondere Beschützer der Kirche. Ich habe euch das, glaube ich, letztes Jahr auch schon erzählt, diese Vision des Papstes Leo des 13., dass er diesen Kampf gesehen hat. Er schreibt einmal, er sagt einmal, oder soll einmal gesagt haben, ich sah die Erde wie in Finsternis und einen Abgrund gehüllt. Ich sah eine Unzahl von Dämonen, die sich auf der Erde ausbreiteten, um die Werke der Kirche zu zerstören und die Kirche selbst anzugreifen, die ins Extreme geschrumpft war. Da erschien der heilige Erzengel Michael und stürzte die bösen Geister in den Abgrund. Dann sah ich den heiligen Erzengel Michael nicht in diesem Augenblick eingreifen, sondern dann, als die Menschen immer mehr ihre inbrünstigen Gebete an den Erzengel richteten. Und daraufhin, auf diese Visionen, die Leo der 13. hatte, hat er auch das Bekannte, die leoninischen Gebete verfasst und vorgeschrieben, dass wir sie nach der Kirche beten. Und wie wir wissen, ein Teil davon ist ja dieses berühmte Gebet zum heiligen Erzengel Michael. Das war ursprünglich etwas länger, aber auch in dieser kürzeren Version, wie wir es heute beten, wird noch derselbe Inhalt ausgedrückt und dieselbe Bitte kommt zum Ausdruck, dass wir den heiligen Erzengel Michael um seine Hilfe und seine Kraft und seinen Kampf anrufen, in diesem Kampf, in dem wir heute stehen. Diese Vision soll Leo der 13. übrigens auch am 13. Oktober 1884 gehabt haben. Das ist genau 33 Jahre, bevor Maria das letzte Mal in Fatima erschienen ist. Und wenn wir das jetzt betrachten, oder wenn wir hier sehen, wie in was für einem Kampf die Kirche vielleicht heute besonders steht, und wie der Teufel versucht, die Kirche Christi zu zerstören, dann sehen wir auch in unserer heutigen Zeit, haben wir schon oft gesagt und uns überlegt, wo heute besonders die Feinde der Kirche stehen. Und wir wissen, sie sind in die Kirche eingedrungen und haben versucht oder haben es ihnen mittlerweile gelungen, die Kirche von innen heraus zu zerstören. Und die Strukturen, die ursprünglich die katholische Kirche waren, alle mit Feinden der Kirche zu besetzen, sodass diese Kirche, diese Strukturen, die wir noch sehen, eigentlich nicht mehr die Kirche Christi sind, weil die Personen, die darin sind, nicht mehr katholische Menschen sind und keine katholischen Geistlichen mehr sind, sondern eigentlich Leute sind, die an ein etwas Neues glauben, etwas anderes glauben, daran glauben, das Reich Christi zu zerstören, die Herrschaft Christi, das Königtum Christi zu zerstören. Deswegen möchte ich auch nochmal hier eingehen, kurz auf ein Interview, das vor kurzem ein Kardinal dieser Amtskirche gegeben hat, Kardinal Sara aus Guinea, der sehr konservative Ansichten auch hat und auch als sehr konservativ gilt. Er ist Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Und wie gesagt, mit Kardinal Burke oder mit Bischof Schneider gilt er als einer in der Amtskirche, als einer der Konservativen. Und dieses Interview, in diesem Interview gibt er ganz gute Gedanken und ganz interessante Einblicke, wie er die Krise auch der Kirche sieht oder was er die Probleme sieht, wie er die Probleme darstellt, die die Amtskirche gerade hat und die Neuerungen gebracht haben. Aber wir sehen auch an diesem Interview, wie er hier zu kurz greift und wie er eigentlich die Wurzel, wie wir ja schon so oft gesagt haben, auch wie er die Wurzel des Übels eigentlich nicht erkennt und nicht sieht. Er sagt hier, die tiefe Krise der Kirche in der Welt und insbesondere im Westen ist die Folge, weil Gott vergessen wurde. Wenn unsere erste Sorge nicht Gott ist, dann bricht alles zusammen. Das ist natürlich eigentlich gut gesagt und wir müssen uns auch immer wieder besinnen, dass wir Gott an erste Stelle setzen und dass bei allem, was wir tun, es uns eigentlich um Gott und um seine Ehre geht und um unsere Beziehung zu Gott. Ich habe versucht, in meinem Buch zu zeigen, sagt er, dass die gemeinsame Wurzel aller gegenwärtigen Krisen in diesem fließenden Atheismus liegt, der, ohne Gott zu leugnen, in der Praxis so lebt, als gäbe es ihn nicht. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Und wie oft sehen wir das heute, dass Gott vielleicht nicht offen geleugnet wird, aber die Menschen leben so, auch gerade die Katholiken leben so, oder die sich Katholiken nennen, leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Man betet nicht mehr, man richtet sich nicht mehr nach den Geboten Gottes, auch wenn man vielleicht mit Worten nicht unbedingt Gott oder irgendeinen Gott leugnet. Ich spreche von diesem Gift, dem fließenden Atheismus, dessen Opfer wir alle sind. Er infiltriert alles, auch unser Sprechen als Priester. Er besteht darin, neben dem Glauben Denk- und Lebensweisen zuzulassen, die radikal heidnisch und weltlich sind. Und das sehen wir auch in der Amtskirche, dass neben vielleicht noch katholischen Relikten auch Lebensweisen zugelassen werden und geduldet werden und als akzeptabel dargestellt werden, die eigentlich heidnisch sind und rein weltlich sind. Ich glaube, wir stehen an einem Wendepunkt in der Geschichte der Kirche. Wir würden natürlich sagen, der Wendepunkt ist schon länger gekommen, ist seit dem Zweiten Vatikanum schon festgemeißelt praktisch. Ja, die Kirche braucht eine tiefgreifende und radikale Erneuerung, die mit einer Erneuerung des Seins und der Lebensweise der Priester beginnen muss. Die Kirche ist an sich heilig, aber wir verhindern durch unsere Sünden und weltlichen Sorgen, dass diese Heiligkeit leuchtet. Das ist eigentlich ein richtiger Gedanke. Die Kirche ist an sich heilig. Und was ist an der Kirche heilig? An der Kirche heilig ist, wir sagen ja, die heilige katholische apostolische Kirche. Und wir sagen deswegen die heilige Kirche, weil ihre Lehre heilig ist und uns heiligt, weil ihre Sakramente heilig sind und uns zu unserer Heiligung dienen. Aber wenn wir das hier, das ist ja gerade das Problem, dass die Amtskirche, die moderne Kirche nicht mehr heilig ist. Und deswegen ist es das, stimmt das hier nicht, was ihr sagt, dass die Kirche, diese Amtskirche an sich heilig ist und dass wir es nur durch die Sünden verhindern, dass diese Heiligkeit leuchtet, sondern diese Amtskirche ist eben gerade nicht mehr heilig, weil die Lehre nicht mehr heilig ist, weil die Sakramente geändert wurden und ungültig gemacht wurden. Und deswegen ist sie ja nicht mehr die Kirche Christi, weil sie nicht mehr die reine und heilige Braut Christi ist. Manche Leute benutzen Amoris Laetitia, sagt er weiter, um sich den großen Lehren von Johannes Paul zu widersetzen. Sie irren sich. Was gestern wahr war, ist auch heute wahr. Wir müssen daran festhalten, was Benedikt XVI. Die Hermeneutik der Kontinuität nannte. Die Einheit des Glaubens impliziert die Einheit des Lehramtes in Raum und Zeit. Wenn uns eine neue Lehre gegeben wird, muss diese immer in Übereinstimmung mit der vorherigen Lehre interpretiert werden. Da sehen wir, dass er die Probleme eigentlich nicht erkennt. Wenn er sagt, die großen Lehren von Johannes Paul II., Johannes Paul II., der den Koran geküsst hat. Und allein diese Handlung, wenn wir die einmal betrachten, dann spricht diese Handlung Bände. Ein Papst, der den Koran küsst, das heißt, der die Lehre, die in diesem Buch steht, als empfehlenswert, als heilig oder als gut darstellt, der den Koran als heiliges Buch verehrt, der damit eigentlich Christus leugnet und ins Gesicht schlägt, weil er sagt, weil in diesem Buch ja Christus nicht an Christus geglaubt wird, in diesem Buch Christus nicht Gottes Sohn ist. Jesus hat immer gesagt, ihr müsst an mich glauben. Nur wer an mich glaubt, wird gerettet werden. Und ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Und warum glaubt ihr nicht an mich, dass ich der Sohn Gottes bin? Und hier sehen wir einen Vertreter, einen Führer dieser neuen Kirche, der ein Buch küsst, mit dem neben anderen Unmöglichkeiten Christus geleugnet wird. Oder wenn er hier sagt, Kardinal Sarah, wenn er hier sagt, wenn er sich auf Benedikt XVI. Beruht, auch er hat zusammen mit einem Mufti in der Blauen Moschee in Istanbul in Richtung Mekka gebetet. 2006 hat der Tagesspiegel berichtet, Papst Benedikt XVI. Hat mit einem Besuch der Blauen Moschee in Istanbul ein Zeichen der Versöhnung mit dem Islam gesetzt. Nach Johannes Paul II. Ist Benedikt XVI. Der zweite Papst, der eine Moschee besucht hat. Oder schauen wir auf seine Lehre, seine neue Lehre der Kirche, die Benedikt XVI. Immer wieder vertreten hat, die schon im Konzilsdokument Lumen Gentium im achten Abschnitt verkündet wird, dass die, wir haben es ja auch schon öfters gesagt, dass die Kirche Christi subsistiert in der katholischen Kirche. Oder wir könnten sagen, existiert in der katholischen Kirche. Oder die katholische Kirche nimmt teil an der Kirche Christi. Das heißt, die katholische Kirche ist nicht mehr, die Kirche Christi ist nicht mehr ausschließlich die katholische Kirche, sondern die Kirche Christi ist größer als die katholische Kirche. Und damit wird die, wenn die Amtskirche so etwas sagt, dann ist es keine, nicht mehr die Kirche Christi, sondern degradiert sich selber zu einer Sekte unter vielen und sie ist keine intakte moralisch-geistige Institution mehr. Oder schauen wir, was hier Kardinal Sarah sagt, dass Benedikt XVI. Gesagt habe, wir müssen alles immer mit der Hermeneutik der Kontinuität betrachten. Wenn uns eine neue Lehre gegeben wird, sagt er, muss diese immer in Übereinstimmung mit der vorherigen Lehre interpretiert werden. Aber es darf uns gar keine neue Lehre verkündet werden. Eigentlich ganz einfach. Und dann muss man auch nicht, dann hat man auch nicht das Problem, dass man ständig neue Lehren versucht, im Geiste der Tradition zu interpretieren. Das ist ja das, was die Konservativen ständig in Verlegenheit bringt, weil sie immer versuchen müssen, diese heretischen Aussagen noch irgendwie traditionell hinzubiegen oder konservativ hinzubiegen oder orthodox hinzubiegen. Aber wir wissen, das sind wirklich neue Lehren, die nicht mit der Tradition vereinbar sind und die nicht im Geiste der Tradition verstanden werden können, weil sie einfach einen neuen Inhalt haben und eine neue Lehre darstellen. Interessant, auch für uns ist vielleicht, was Kardinal Sarah über die Liturgie sagt, über die moderne Liturgie. Wenn wir Gott in der Liturgie nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, stellen wir ihn auch nicht mehr in den Mittelpunkt der Kirche. Das ist sehr interessant, weil das sehen wir ja in der modernen Liturgie und da drückt sich ja der Geist der neuen Kirche aus. Die neue Kirche hat sich eine neue Liturgie, eine neue Messe, wenn man es so nennen will, oder einen neuen Ritus geschaffen, der diesen neuen Geist ausdrückt. Wir haben, sagt er, die Messe zu einer durch und durch menschlichen und egoistischen Feier gemacht, zu einer sich selbst feiernden Freundschaftsversammlung. Wir haben gedacht, das Heilige sei obsolet geworden. In Wirklichkeit ist es eine absolute Notwendigkeit auf unserem Weg zu Gott. In diesem Sinne war die Banalisierung des Altars und des ihn umgebenden heiligen Raums eine geistliche Katastrophe. Und das sehen wir in der modernen Kirche, wie das alles seine Heiligkeit verloren hat und alles weltlich geworden ist oder eben seine Heiligkeit und seinen Zauber verloren hat. Wenn der Altar nicht mehr die heilige Schwelle ist, hinter der Gott wohnt, wie sollten wir die Freude finden, uns ihm zu nähern? Eine Welt, die das Heilige ignoriert, ist eine uniforme, platte und triste Welt. Indem wir unsere Liturgie geplündert haben, haben wir die Welt entzaubert und die Seelen zur platten Traurigkeit verdammt. Den Menschen wurde das Heilige genommen, das Heilige, zu dem sie immer wieder kommen konnten aus ihrem Alltag. Und das merken die Menschen, dass sie hier nichts mehr finden, was ihnen über den Alltag hinaus einen übernatürlichen Trost geben kann. Wenn die Liturgie das Werk Christi ist, besteht keine Notwendigkeit, dass der Zelebrant seine eigenen Kommentare abgibt. Es ist nicht die Vielzahl von Formeln und Optionen, sowie die ständige Veränderung der Gebete und ein Überschwang an liturgischer Kreativität, die Gott gefällt, sondern die radikale Umkehr und Buße in unserem Leben, in unserem Verhalten, das ernsthaft durch die Sünde verschmutzt und vom fließenden Atheismus geprägt ist. Und wir müssen dazu sagen, was eigentlich Gott gefällt, ist das wahre Opfer, das Opfer Christi, dass wir hier nicht irgendwie unsere Kreativität entfalten, sondern dass wir hier Gott das Opfer, das reine, ein reines Opfer darbringen, natürlich im Geiste der Buße. Und dann kommt aber wieder das Seltsame, so gut eigentlich die Kritik hier ist an der modernen Messe, so seltsam ist es dann wieder, dass er anscheinend sagt, dass die beiden Formen, die alte Messe und der moderne Ritus, dass sie eigentlich fruchtbar zusammenleben sollten. Aber wir wissen, das geht nicht, denn die neue Liturgie ist die Messe einer neuen Kirche und sie kann daher nicht neben der tridentinischen Liturgie als gleichwertige Option existieren. Dann hat er hier noch eine gültige Kritik an der bevorstehenden Amazonas-Synode, von der ich letzten Sonntag gesprochen habe. Er sagt, der Zölibat ist eine konkrete Weise, also dass die Priester nicht heiraten, ist eine konkrete Weise, wie wir das Geheimnis des Kreuzes in unserem Leben leben können. Der Zölibat prägt das Kreuz in unser Fleisch ein. Aus diesem Grund ist der Zölibat für die moderne Welt unerträglich. Und der priesterliche Zölibat ist für die Moderne ein Skandal, denn das Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, wie der heilige Paulus sagt. Einige westliche Vertreter können diesen Skandal des Kreuzes nicht länger tolerieren. Ich denke, er ist für sie zum unerträglichen Vorwurf geworden und am Ende hassen sie das Priestertum und den Zölibat. Und wenn jetzt die moderne Kirche so gegen das Zölibat vorgeht, dann handelt sie genau in diesem modernen Geist und versteht den Zölibat nicht mehr und will dieses Kreuz abwerfen und ist für sie dieses Kreuz ein Skandal. Und so können wir auch an der Haltung zum Zölibat sehen, wes Geistes diese neue Kirche ist, beziehungsweise, dass sie nicht die Kirche Christi ist. Soweit eben ganz kurz zu diesem Interview, wo vielleicht interessante Kritikpunkte angebracht werden, aber wie gesagt, die uns auch zeigen, dass diese konservativen Bischöfe zu kurz greifen und das eigentliche Problem nicht und die Wurzel des Problems, das eigentliche Problem nicht sehen und nicht verstehen und dementsprechend auch nicht handeln, zumindest momentan nicht. Abschließend schauen wir auf die schönen Worte Jesu: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Und so wollen wir uns jetzt demütigen und versuchen, in unserem Leben zu werden wie die Kinder und voll Vertrauen uns jetzt an Gott wenden. Denken wir an den heiligen Erzengel Michael, an das ganze himmlische Heer, die für uns streiten und auf deren Seite wir stehen dürfen. Und so wollen wir voll Zuversicht. Wir wollen der Gefahr ins Auge blicken und wissen, mit welchen Kräften wir zu kämpfen haben, aber ohne Angst und mit Zuversicht wollen wir in diesen Kampf gehen, im Vertrauen auf die Unterstützung dieses mächtigen himmlischen Heeres. Und so beten wir, oder haben wir gerade gebetet in der Oration: O Gott, in wunderbarer Ordnung teilst du Engel und Menschen ihre Dienste zu, gewähre nun in deiner Huld, dass auf Erden unser Leben von jenen beschirmt werde, die im Himmel als deine Diener allzeit vor dir stehen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und im Offertorium wird uns die Situation hier im Altar vorgestellt, dass neben dem Altar Gottes ein Engel steht, der ein großes Rauchfass in Händen hält. Und so beten wir im Offertorium: Neben dem Altar im Tempel stand ein Engel. In der Hand hielt er ein goldenes Rauchfass und viel Räucherwerk ward ihm gegeben. Und der Duft des Weihrauchs stieg empor vor dem Angesichte Gottes. Und dann beten wir in der Sekret und denken daran, dass wir Gott hier das Opfer darbringen. O Herr, wir bringen dir das Lobopfer dar und flehen in Demut, nimm es auf die Fürsprache der Engel versöhnt an und lass es uns zum Heilige reichen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.